jetzt zeichnen beide auf. Sehr schön. Wenn du soweit bist, können wir im Grunde starten.
Ich glaube, bereiter werde ich nicht.
Bereiter wirst du. Ja, herzlich willkommen hier bei unserer Vortragsreihe Erlebnis Zoo Abenteuer Naturschutz im Frankfurter Zoo. Und gleichzeitig herzlich willkommen zu Hause, weil wir nämlich diese Folge oder diesen Vortrag gleich noch mit aufnehmen werden für eine Podcast-Folge, die dann am Freitag kommt. Das heißt, obszöne Zwischenrufe am besten unterlassen, das wird alles mit aufgenommen und landet dann im Internet. Ich bin sehr froh, hier heute sitzen zu dürfen bei dieser Vortragsreihe, die wir einmal im Monat haben, mit Anne Dormann von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Hallo Anne.
Hallo, ja. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und freue mich auch sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind.
Du arbeitest für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt und ich frage mal einfach, ganz einfach, wer bist du, was machst du beruflich und was machst du bei der ZGF?
Ja, ich bin beruflich oder von meiner Ausbildung Tierärztin. Ich habe vor kurzem mein Studium abgeschlossen und bin tatsächlich aber schon jetzt im dritten Jahr bei der ZGF als Projektassistenz im Altindala-Projekt, also im Kasachstan-Projekt. Und speziell beschäftige ich mich da mit der Wiederansiedlung von großen Pflanzenfresser, das sind die Kulane und die Wildpferde. Und da habe ich ganz viele verschiedene Dinge getan, die man eben als Projektassistenz so übernehmen kann. Das erstreckt sich von administrativen Sachen ganz viel zu Fundraising und zu technischer Assistenz direkt vor Ort im Feld.
Wer einen Eindruck von diesen großen Pflanzenfressern haben möchte, der wird sicher auch die Bilder schon bemerkt haben, die hier hängen. Das sind alles Bilder von Anne selbst gezeichnet, aus der Steppe quasi. Wie kommt man denn an so einen Job? Das klingt ziemlich spannend.
Einerseits ist dieser Job so ein bisschen die Kombination von meinen Faszinationen, die ich schon seit ganz langer Zeit habe, seitdem ich ein Kind bin eigentlich. Also das sind Equiden vor allem, also Pferde. Und Esel haben mich schon immer sehr begeistert und zusätzlich auch die Landschaft und die Kultur von Zentralasien. Die Steppenökosysteme, die Steppenkulturen haben mich schon immer sehr begeistert. Und dann habe ich tatsächlich mal eine Initiativbewerbung an die ZGF geschrieben mit meinem Portfolio quasi und hatte ein bisschen Glück, dass genau in diesem Projekt auch ein Bedarf bestand der Unterstützung und ich da ganz gut reingepasst habe.
Gut reingepasst, warum?
Naja, einerseits, weil ich die Steppe als Lebensraum sehr schätze und liebe, aber andererseits, weil ich auch Pferde und Equiden und diese Art von Spezies gut kenne. Ich habe schon viel Erfahrung auch privat als Kind gesammelt. Wir hatten zu Hause immer Pferde und natürlich auch durch mein Studium und die Arbeit in der Pferdeklinik als studentische Hilfskraft und sowas. Das fügt sich dann alles ganz gut zusammen, denke ich, hat sich bis jetzt so erwiesen.
Und ein besonders spannendes Hobby, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, weil es durchaus auch mit Pferden zu tun hat. Du machst, man sagt selber.
Ja, ich mache auch berittenes Bogenschießen.
Davon haben wir, glaube ich, ein Bild mit dabei.
Ach so, ja, das ist erstmal die Steppe. Genau, und das ist das berittene Bogenschießen. Das ist mein Hobby, seitdem ich 14 bin. Und das kombiniert eben auch Pferde und Steppe ganz gut, weil es einfach eine traditionelle Kampfkunst und inzwischen ein moderner Sport ist, der auf der Kampfkunst der Steppenvölker und der Nomadenvölker beruht. Und dadurch hatte ich auch schon oft die Chance, in zentralasiatische Länder zu reisen für Turniere oder privat und habe deswegen ja, einfach die Region sehr lieben gelernt.
Da war Anne sogar deutsche Meisterin 2023, was sie jetzt bescheidenermaßen unterschlagen hat. Das heißt, du hast die Steppe Zentralasiens, was jetzt nicht so das Standardziel vielleicht einer Abiturientin ist, für dich erkundet. Wie sieht es denn da genau aus? Also Kasachstan wird heute unser Thema sein. Ein Land, wo ich sagen muss, hätte ich jetzt, bevor ich bei der ZGF angefangen habe, nicht viel drüber gewusst. Was kannst du uns über Kasachstan erzählen?
Kasachstan ist ein sehr vielseitiges Land. Und obwohl die Steppe als erstes einfach durch ihre Größe beeindruckt, finde ich, es ist einfach schwer zu beschreiben, was daran so sehr, sehr faszinierend ist. Denn wenn ich jetzt einfach mal bei der Steppe bleibe, ist die kasachische Steppe einfach wirklich riesengroß. Das kann man sich so in Mitteleuropa echt schwer vorstellen, aber es sind Dimensionen, die sich über mehrere europäische Länder erstrecken und man leicht 10, 20 Stunden Auto fahren kann, ohne dass sich die Naturform oder die Steppe großartig ändert. Das ist einfach auch dadurch möglich, dass Kasachstan ein sehr großes Land insgesamt ist. Aber trotzdem ist es doch sehr unbekannt. Ich habe auch mal für einen Vortrag in der Universität ein paar von meinen Kommilitonen gefragt, was ihnen so als erstes einfällt, wenn sie an Kasachstan denken. Und es war ganz lustig, weil viele dieser Assoziationen waren erstmal, wo ist das eigentlich? Und da hatten viele so ein bisschen an Pferderennen gedacht, Traditionen, Steppe. Aber tatsächlich ist es das neuntgrößte Land der Erde und es liegt einfach zwischen Russland im Norden und Usbekistan, Kirgisistan im Süden und umfasst einfach schon einen großen Teil des eurasischen Kontinents.
Wie sieht denn die Steppe an sich aus? Du hast gesagt, man kann fahren und fahren. Was sieht man dann? Sieht man überhaupt irgendwie Bäume oder Ähnliches? Wie muss ich mir das vorstellen?
In der Steppe gibt es schon ein gewisses Relief. Es gibt solche Senken, in denen Flüsse erstmal so aus dem Horizont verschwinden. Aber dadurch gibt es auch relativ große Feuchtgebiete. Aber was in der Steppe schon sehr bezeichnend ist, ist einfach diese grenzenlose Weite und ein Horizont, der eigentlich durch nichts unterbrochen ist. Und darüber überspannt sich meistens dann ein wunderschöner Himmel, der auch nicht von irgendwelchen Flugzeugspuren durchschnitten ist, sondern wirklich einfach rein und klar und meilenweit. Das ist natürlich besonders schön, auch zentral in den Schutzgebieten, wo dann noch weniger Infrastruktur an sich existiert. Aber es ist tatsächlich einfach ein bisschen wie auf dem Grund eines Ozeans, weil es wie ozeanhafte Weiden von Grasland sind.
Wie riecht denn die Steppe?
Das ist eigentlich mein liebster Punkt der Steppe, denn die Steppe duftet ganz wundervoll. Es gibt duftende Kräuter und Gräser. Und wenn man nach ewig langer Fahrt aus dem Auto steigt oder aus dem Zug und in die Steppe geht, dann ist man ganz umgeben von diesem Duft der Steppe. Und ich habe auch ein bisschen Steppengras mitgebracht. Das ist in dieser schönen Dose. Die hat sogar Löcher. Das würde ich jetzt einfach mal rumgeben. Dann können Sie auch ein bisschen daran riechen, wie die Steppe tatsächlich duftet.
Genau, Sie können die Dose auch gerne kurz aufmachen und reinschauen. Aber wir dachten, bevor alles rausfällt, genau, eine kleine Probe Steppengras. Wann warst du denn das erste Mal in der Steppe?
Das erste Mal in der kasachischen Steppe war ich 2022, also vor 3 Jahren.
Dann lass uns mal geistig noch ein paar Jahrzehnte zurückgehen, so 40, 50 Jahre zurück. Wie sah die Steppe da aus?
Vor 40, 50 Jahren war die Steppe tatsächlich noch in einem ganz anderen Zustand als das, was wir jetzt vorfinden. Also wenn ich von der Steppe spreche, dann spreche ich von unseren geschützten Naturräumen. Und vor 40, 50 Jahren war Kasachstan noch Teil der Sowjetunion und es gab eine Kampagne, um die Steppe zu fruchtbarem Ackerland zu verwandeln und deswegen gleichmäßig im Land verteilt sogenannte Kolchosen, also so kleine Siedlungen, in denen die Steppe als landwirtschaftliches Ackerland verwendet wurde. Das heißt, es gab dort Felder, Nutzvieh, Infrastruktur und es bot sich ein ganz anderes Bild als das, das ich eben beschrieben habe. Also natürlich weiterhin diese grenzenlose Weite, das hat sich nicht geändert, aber eben durchbrochen von viel mehr landwirtschaftlichen Bemühungen in dieser Landschaft.
Und die Tiere, die wir hier sehen, wie muss ich mir das vorstellen zu der Zeit?
Ja, zu der Zeit gab es in der Zentralsteppe keine Kulane und keine Wildpferde. Saiga-Antilopen gab es da tatsächlich, also vor 40, 50 Jahren war auch der Bestand relativ stabil, weil er zu einem gewissen Maß auch gemanagt wurde von staatlichen Instanzen. Dramatischer sah es dann tatsächlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion aus, als auch diese staatliche Kontrolle dann nicht mehr vorhanden war.
Sie sehen ja jetzt Bilder von den Tieren auch hier ringsrum, also die Kulane haben wir hier, Saiga-Antilope ist da hinten nochmal und hinter meinem Kopf, glaube ich, genau. Für zu Hause tun wir die natürlich nochmal in die Shownotes und wir haben später auch noch große Bilder auf der Leinwand. Du hast eben gesagt, die Saiga ist eingebrochen quasi in den Bestand nach der Wende, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Das klingt nach einer ziemlich schwierigen Situation. Was ist dann passiert? Weil heute hast du Saigas gesehen, wenn du in der Steppe warst.
Ja, genau. Also der Zusammenbruch der Saiga-Antilope war insofern sehr dramatisch, weil die Bestände wirklich so weit dezimiert wurden, dass es um 2003 nur noch ungefähr 20.000 Tiere gab und die Spezies somit kurz vorm Aussterben stand. Und es eine sehr starke Wilderei auf vor allem männliche Saigas gab, die hier, wie auf diesem Bild zu sehen, auch diese schönen Hörner haben, die sehr hohen Wert in der chinesisch-traditionellen Medizin besitzen. Und darum war die Saiga-Antilope eben ein sehr begehrtes Wild. Durch einerseits diesen Verlust der kontrollierenden Institution und andererseits auch eine große Armut und Not in der Bevölkerung war eben die Jagd auf die Saiga-Antilope komplett aus dem Ruder. Das war vor meiner Zeit, aber die ZGF war eine der Institutionen und NGOs, die gerade in dieser dramatischen Situation, in der die Saiga-Antilope drohte, von dieser Erde zu verschwinden, zusammen mit anderen NGOs und nationalen Instanzen wie zum Beispiel der Association for Conservation of Biodiversity of Kazakhstan, eine Initiative gegründet hat, die heißt Altindala Conservation Initiative. Und hier sind nochmal die Partner zu sehen. Das ist einerseits das Umweltministerium von Kasachstan, dann ACBK, Fauna and Flora, wir, also die Zoologische Gesellschaft Frankfurt und RSPB, das ist die Royal Society for the Protection of Birds. Das waren so die, und das sind auch noch die Partner, die zusammen die Altindala Conservation Initiative ins Leben gerufen haben, ursprünglich, um eben die Saiga-Antilope zu schützen, aber mit dem großen Ziel, auch das gesamte Steppenökosystem mit allen relevanten Spezies und Pflanzen und Naturformen zu erhalten.
Wenn die Saiga oder der Schutz der Saiga das ursprüngliche Ziel war, dann lass uns vielleicht mit der mal anfangen. Wir haben sie hier hinter meinem Kopf, wie gesagt, zu Hause für euch in den Shownotes. Ich weiß, du hast diese Aussage, aber Brems Tierleben, also eins der wichtigsten Tierenzyklopädien, hat die Saiga die vielleicht hässlichste Antilope der Welt genannt. Was ich etwas frech finde. Ja. Aber warum sehen die denn so aus, wie sie aussehen?
Die wunderschönen Saiga-Antilopen, die haben diesen sehr prominenten Rüssel in ihrem Gesicht, weil sie in sehr extremen Klimaten leben. Sie können im Winter minus 40 Grad und im Sommer plus 40 Grad standhalten und sie leben einfach in einem sehr, sehr staubigen, Lebensraum. Und dieser Rüssel hat sich offenbar bewährt, einerseits als Klimaanlage, andererseits als Luftfilter. Und die Säugerantilope ist tatsächlich schon sehr lange auf diesem Planeten und war auch schon zur Eiszeit hier unterwegs, zusammen mit Mammuts und Neandertalern. Und insofern hat sich diese schöne Nase und diese Körperform wohl bewährt.
Wie muss ich mir die Klimaanlage vorstellen?
Also in so einer großen Nase ist einfach sehr viel Platz für Schleimhaut. Und Schleimhäute sind in der Regel sehr gut durchblutet. Und Blut hat eine konstante Temperatur. Und wenn die Luft, die eben sehr kalt oder sehr heiß, erstmal einen sehr langen Weg durch die Nase zurücklegen muss und dabei lange und viel Gelegenheit hat, an Blutgefäßen vorbeizuströmen, dann besteht einfach eine bessere Aufwärmung oder Abkühlung dieser Luft.
Und wie lebt so eine Saiga generell? In einzeln, in kleinen Gruppen, in größeren Herden? Wie muss ich mir den Alltag einer Saiga vorstellen?
Saiga-Antilopen sind Herdentiere, sind außerdem Fluchttiere und sie leben den meisten Teil des Jahres eigentlich in mittelgroßen Gruppen. Es können schon einige hundert Tiere sein, aber je nachdem, wie die Ressourcen verteilt sind, können es auch kleinere Gruppierungen sein, die sich einfach durch die Steppe bewegen und grasen, wo sie Ressourcen finden. Und ganz besonders ist im Frühjahr die Kalbungssaison. Dann sammeln sich nämlich die ganzen Gruppen von Saigas an einem Ort oder an so Zusammensammlungen, wo dann mehrere tausend Tiere sind, die gleichzeitig ihre Kälber gebären. Und das ist immer ein sehr besonderer Moment und sehr wichtig im Zyklus der Saiga, also im Lebenszyklus der Saiga.
Wie viele Kälber bekommt so eine Saiga-Antilope?
Das ist tatsächlich sehr spannend und sehr untypisch im Säugetierreich, denn Saiga-Antilopen sind sehr, sehr fruchtbare Huftiere. Sie können bereits mit einem Jahr ihr erstes Kalb bekommen. Also wenn sie selber ein Jahr alt werden, haben sie in der Regel schon ein Kalb. Und danach bekommen sie meistens Zwillinge. Ältere und stärkere Tiere können dann sogar Drillinge bekommen. Das heißt, sie haben eine wahnsinnig große Reproduktionsrate. Aber angesichts der harschen Klimate, in denen sie leben und diesem rauen Lebensraum, ist das auch notwendig, damit die Population stabil bleiben kann und wachsen und eigene Verluste auch irgendwo kompensieren.
Aber wenn die ständig Kinder kriegen und deutlich mehr als andere Antilopenarten, warum sind die dann auch weiterhin bedroht?
Einerseits bestehen einfach Bedrohungsfaktoren wie zum Beispiel die Wilderei, die auch diese Reproduktionsrate noch übersteigt und bei denen zum Beispiel auch speziell eben die männlichen Tiere selektiert wurden oder eben aus der Bevölkerung entnommen, sodass dieser normale Zyklus der Vermehrung nicht in dem Rahmen stattfinden konnte, wie er normalerweise stattfinden würde. Und andererseits gibt es leider bei der Saiga auch relativ häufig überlieferte und 2016 das letzte Mal aufgetretene Ereignisse von Massensterben durch Infektionen. Das ist eine Gefahr, wenn eben sehr, sehr viele Tiere auf engem Raum zusammenkommen und ein Krankheitserreger zu dem Zeitpunkt vorhanden ist, dass sich das dann eben sehr schnell auf sehr viele Tiere übertragen kann und das einfach einen starken Einbruch in so einer Bevölkerung auch auslösen kann. Deswegen, sind das so Gründe, weshalb trotz dieser hohen Reproduktionsrate die Saiga bedroht war.
Bedroht war, du sagst gerade, bedroht war. Das heißt, aktuell geht es der Saiga super.
Aktuell geht es der Saiga tatsächlich relativ gut. Letztes Jahr wurden 2,8 Millionen Tiere gezählt und die nächste Zählung ist jetzt diesen Mai wieder. Wir erwarten weiterhin einen positiven Trend. Und diese Verbesserung von 20.000 in 2003 zu 2,8 Millionen jetzt letztes Jahr ist so ja, so beeindruckend und so positiv, dass die Saiger vom Aussterben bedroht zu near threatened aufgestuft wurde in der Liste der bedrohten Arten von der internationalen Naturschutzorganisation IUCN.
Was macht denn die ZGF mit der Saiger heutzutage? Wo sind da die Aufgaben?
Die ZGF hat sich seit Beginn ihrer Aktivität in Kasachstan vor allem um die Wissenschaft rund um die Saiger-Antilope befasst. Und da geht es vor allem auch darum, wo die Saiger-Wanderungen stattfinden, welche Lebensräume die Saiger nutzt, wo sie entlangzieht, um dann im nächsten Schritt auch Schutzgebiete strategisch einzurichten, um diese Spezies bestmöglich zu schützen. Das heißt, es ging ganz viel um Erforschung der Saiger-Antilope.
Wie kann man nachvollziehen, wo so eine Saiger langwandert?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich das Projektteam auch gefragt. Und da gibt es typischerweise für Wildtiere diese GPS-Halsbänder oder GPS-Sender. Aber die muss man natürlich so einem Wildtier auch erstmal anlegen können. Und das ist gar nicht so einfach. Denn diese Saiger-Antilopen sind wahnsinnig schnell. Die können bis zu 80 km/h schnell rennen. Die fängt man nicht so einfach. Und eine Methode zu entwickeln, wie man sie eben doch fangen und besendern kann, die wurde entwickelt unter anderem zusammen mit der Zoodirektorin und damals noch Zootierärztin Frau Dr. Christina Geiger. Und die Methode, die sie entwickelt haben, zusammen mit dem Team vor Ort in Kasachstan, die wird bis heute immer noch angewendet. Und es wurden ungefähr 200, wenn nicht noch mehr Tiere seitdem erfolgreich besendet, sodass man auch die Wanderungen ganz gut nachvollziehen kann.
Und Frau Dr. Geiger soll ich übrigens sehr schön grüßen an der Stelle. Die ist gerade für die EASA unterwegs in Valencia, wäre aber sonst, glaube ich, sehr, sehr gerne mit dabei gewesen. Wir machen einen kurzen Werbeblock an der Stelle. Mit Christina Geiger habe ich auch für den Podcast bereits schon mal über diese ganze Saiger-Geschichte gesprochen. Ich glaube, Folge 7. Flyer zum Podcast gibt es hinten, auch mit einem meiner Lieblingsfolgen, weil sie sehr detailliert beschreibt, wie so eine Saiger dann gefangen wird. Das Stichwort Capture-Myopathie ist mir hängen geblieben. Magst du das vielleicht noch kurz erklären, bevor wir dann einmal einsteigen in...
Also Capture-Myopathie ist eine Krankheitsform, die bei vor allem Huftieren und Beutetieren sehr gefürchtet ist, weil es sich hier um eine physiologische Reaktion auf Stress handelt. Und wenn man jetzt ein Fluchttier, wie zum Beispiel eine Antilope, sehr großem Stress aussetzt, wie zum Beispiel in einer langen Jagd und dann Besenderung, dann kann es zu einer Reihe von Stoffwechselvorgängen kommen, die die Muskeln des Tieres so zerstören, dass es hinterher nicht mehr lebensfähig ist. Das heißt, man muss bei jeglicher Aktion mit solchen scheuen Fluchttieren immer sehr darauf achten, dass man das Tier nicht übermäßig stresst, weil man es sonst eben einfach in Lebensgefahr bringt.
Und da hat Christina damals mit dem Team vor Ort, mit dem kasachischen Team quasi trainiert, auch an Schafen, also an Haustieren, die Behandlung von Menschen gewohnt war, wie wirklich innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten die alle notwendigen Untersuchungen durchführen können. Und das Ergebnis haben wir in einem kleinen Video. Ich hoffe, das funktioniert jetzt beim Abspielen.
Hi. Hier ist der Studio Marco. Das Video könnt ihr natürlich zu Hause schlecht sehen, aber wir haben es euch nochmal in den Shownotes verlinkt. Das heißt, wenn ihr möchtet, schaut euch das Video kurz an, das dauert so 6 Minuten, dann wisst ihr auch, worüber wir gleich weitersprechen. Für die, die gerade keine Möglichkeit haben, das Video zu sehen, im Grunde ging es dabei um die Fangmethode der Saiger-Antilopen. Die werden mit Motorrädern innerhalb von 4 Minuten in Netze mitten in der Steppe getrieben. Und auch die Behandlung selbst darf nicht länger als 4 Minuten dauern. Das heißt, es wird geschaut, dass die eben angesprochene Capture-Myopathie verhindert wird, indem die ganze Behandlungszeit für die Antilopen extrem kurz ist. Und jetzt schalten wir zurück zur Live-Aufnahme.
4 Minuten maximale Jagd, 4 Minuten dann maximale Behandlungszeit sozusagen, indem alles, was wird da so gemessen bei oder getan an dem Tier?
Es werden dann einerseits das Gewicht gemessen, Temperatur wird gemessen und es werden so Schleimhautabtupfer genommen, eine Blutprobe, einfach alles Proben, die man von einem wilden Tier sonst nicht bekommen kann, die aber sehr viele Informationen enthalten für den allgemeinen Gesundheitsstatus des Tieres und auch welche Krankheitserreger zum Beispiel oder welche Bakterien generell in einer gesunden Saige auch vorhanden sind.
Und dann mit GPS-Halsband wieder quasi in die Steppe entlassen. Und diese Daten haben dazu geführt, dass wir jetzt mittlerweile 2,8 Millionen Saigas waren es, glaube ich, wieder haben. Also sehr abenteuerlicher Vorgang, aber auf jeden Fall sehr effektiv. Lass uns das Tier wechseln und wir kommen zu deinem Herzensthema, zu den Kulanen, die auch hier hinter uns sind. Was ist eigentlich ein Kulan?
Ein Kulan, das ist dieses wunderschöne Tier hier, das ist eine Unterspezies von asiatischem Wildesel. Und es gibt tatsächlich verschiedene Unterspezies von asiatischen Wildeseln. Da gibt es zum Beispiel die persischen Wildesel, die mongolischen Wildesel und eben auch die turkmenischen Wildesel. Und das sind die Kulane. Genau. Jo, die sind ungefähr so 1,40 Meter bis 1,45 Meter große vom Stockmaß und sehr elegant, wie ich finde.
Gleiche Frage wie bei den Saigas, wie leben die so? Einzeln, Gruppen, wovon ernähren sie sich vielleicht?
Kulane leben in Steppenhabitaten oder Wüsten oder Halbwüsten oder generell eben Lebensräumen, die sehr karg sind, in denen es einfach nicht so viele Ressourcen gibt. Und sie haben sich an eine Lebensweise angepasst, in der sie relativ flexibel ihren Standort wechseln können, um trotzdem genug Wasser und Futter zu finden. Das heißt, sie haben keine strikte und feste Gruppenstruktur, sondern sie folgen einer Struktur, die man im Biologensprachgebrauch Fission Fusion nennt. Das heißt Zusammenführung und Auseinandersprengung eigentlich. Und das bezeichnet einfach so eine sehr dynamische Gruppenzusammensetzung, dass wenn genug Ressourcen vorhanden sind und es zum Beispiel genug Gras und genug Steppe für alle gibt, dass sie sich in größeren Gruppen zusammenfinden. Aber wenn die Zeiten nicht so gut sind, sie sich auch auftrennen und alleine durch die Gegend ziehen. Und generell ist es schon so, dass vor allem auch die Hengste eher mal einzelgängerisch unterwegs sind.
Jetzt haben wir uns vorhin 50 Jahre zurückgedacht, nach Altindala in die Goldene Steppe. Da gab es keine Kulane mehr. Was hat die ZGF getan, damit es die wieder gibt?
Effektiv hat die ZGF seit 2017 zusammen mit verschiedenen Partnern und Partnerorganisationen wieder Kulane in Zentralkasachstan in der Altindala-Projektregion angesiedelt. Das ist ein sehr komplexer und langwieriger Vorgang und es hat viele Jahre gedauert mit Verbesserungen und ganz viel Experteninput, um eine Methode zu entwickeln, wie man tatsächlich wilde asiatische Wildesel innerhalb Kasachstans transportieren kann und eben in der Zentralsteppe wieder neu ansiedeln. Denn die Population, aus denen wir Wildesel entnommen und eben transportiert haben, die befindet sich auch in Kasachstan, aber tatsächlich 1500 Kilometer entfernt von dem Projektgebiet, in dem wir wieder eine stabile Wildeselpopulation gründen.
Ja. Und da warst du tatsächlich Teil davon. Was war da deine Rolle?
Letzten Herbst, also im Oktober 2024, da durfte ich tatsächlich bei dem gesamten Vorgang des Wildeselfangs und Transports und der Freilassung in ihr Eingewöhnungsgehege in der Zentralsteppe, da durfte ich komplett mit dabei sein und ich war Assistenz an allen Ecken und Kanten, denn es ist ein sehr komplizierter Vorgang und man ist tatsächlich 50 Stunden unterwegs, weil inzwischen eine Methode möglich ist, die Tiere über Land zu transportieren. Es ist ein sehr komplexer Vorgang und in den letzten Jahren gab es auch Helikopterflüge tatsächlich, aber Dieser Überlandtransport war sehr erfolgreich im letzten Jahr, deswegen werden wir auch weiterhin diese Methode nutzen. Und das ist hier tatsächlich auch wieder eine sehr schöne Geschichte, denn das Team, mit dem wir für diesen Transport zusammengearbeitet haben, das kennen wir durch andere Kontakte innerhalb der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, weil dieses Team, das heißt Conservation Solutions, und das arbeitet normalerweise in Afrika, ist aber für unser Projekt auch mit nach Kasachstan gekommen.
Und dann hast du ja auch lange Kulane beobachtet, die quasi wieder ausgewildert wurden. Du hast gesagt, die kommen erstmal in so ein Auswilderungsgehege. Wie muss ich mir da deinen Alltag vorstellen?
Ja, also wenn die Kulane ankommen in ihrem Auswilderungsgehege, dann ist es wichtig zu sehen, wie sich die Tiere verhalten, wie die Sozialstruktur sich entwickelt, ob es ihnen gesundheitlich gut geht und naja, wie die Tiere einfach sich gewöhnen an die Steppe. Und dafür war ich 2,5 Monate im Jahr 2022, also schon vor etwas längerer Zeit mit vor Ort. Das war dann im Oktober bis Mitte Dezember. Und da war mein Alltag tatsächlich relativ, wie soll ich sagen, ich bin einfach aufgestanden, rausgegangen, habe geguckt, was die Tiere machen, mit meinem Fernglas Notizen gemacht. Und wenn ich dann irgendwann im kasachischen Winter durchgefroren war, dann musste ich mich kurz aufwärmen und dann bin ich wieder rausgegangen. Und das solange die Sonne schien. Oder solange es zumindest hell war.
Wie kalt wird es denn im kasachischen Winter?
Naja, so minus 25 bis minus 30 Grad sind da keine Seltenheit.
Wie viele Schichten Klamotten hattest du an?
Ja, also sehr viele. Wenn es wirklich sehr kalt war, dann muss man sich schon sehr zwiebelig anziehen. Also zwei Paar lange Unterhosen und dann noch eine Daunenhose und dann auch noch eine Skihose drüber. Alles, was man hat. Man kann sich dann hinterher nicht mehr besonders viel bewegen, aber dann hält man so 1,5 Stunden aus beim Stillstehen. So, wenn man sich bewegt, ist das auch alles gar kein Problem. Aber wenn man einfach in seinem kleinen Versteck steht und die Wildesel anschaut und eben sich nicht so viel bewegen sollte, dann sind 1,5 Stunden schon bei minus 30 Grad das Maximum.
Das kann ich mir vorstellen. Das klingt ziemlich anstrengend und auch, du hast vorhin Helikopterflüge erwähnt und so weiter, auch relativ teuer. Warum tut man sich den ganzen Stress an? Warum bringen wir Kulane zurück nach Altindala?
Die Kulane sind, abgesehen davon, dass es eine sehr schützenswerte und seltene Spezies ist, super wichtig für die Funktionsweise und die Gesundheit des Steppenökosystems, weil sie als Megaherbivoren, also als große Pflanzenfresser, eine sehr wichtige Rolle in diesem Ökosystem einnehmen. Einfach durch ihre schwere Größe und ihr Gewicht können sie teilweise Ressourcen zugänglich machen, wie zum Beispiel vertrocknete Wasserlöcher wieder freigraben oder tiefen Schnee weggraben und somit auch wieder zugänglich machen für kleinere und eben schwächere Spezies, die das eben nicht mehr können. Zusätzlich haben sie einen anderes Fressmuster, zum Beispiel als jetzt die Saiga-Antilope, die relativ selektiv frisst. Kulan-Kot hat auch eine andere Zusammensetzung als der von Wiederkäuern, zum Beispiel wie hier der Saiga-Antilope, sodass auch andere Insekten mehr Grundlage finden. Und diese Insekten sind dann eben Grundlage für weitere Vögel oder kleine Tiere, sodass einfach der Kulan eine wichtige Rolle in diesem ganzen Gefüge einnimmt.
Aber die ZGF hat gesagt, das reicht uns noch nicht. Wir haben jetzt die Saigas wieder auf dem aufsteigenden Ast. Wir haben die Kulane zumindest teilweise zurückgebracht. Und dann ging es noch um die unaussprechlichen Schewalzgepferde, die wir vielleicht jetzt P-Pferde abkürzen dürfen im Rest des Interviews.
Wir können sie auch Kertagi nennen. Das wäre nämlich das kasachische Wort dafür.
So oder so. Die haben Schlagzeilen gemacht. Die wurden nämlich tatsächlich sogar aus Zoos und teilweise sogar aus deutschen Zoos wieder in die kasachische Steppe gebracht. Wer war da alles involviert?
Also die Wiederansiedlung von Wildpferden in Zentralkasachstan ist tatsächlich ein Projekt, in dem sehr viele Partner mit beteiligt sind. Und es ist auch sehr komplex, weil es eben einerseits die Zoos in Europa mit einbezieht, aber eben auch die Naturschutzarbeit direkt vor Ort. Das heißt, hier in Europa und in den Zoos sind unsere Partner der Zoo Prag und der Tiergarten Nürnberg und Hortobágy National Park und der Tierpark Berlin und der Zoo Budapest. Das sind jetzt relativ viele Institutionen, aber das hat einfach den Hintergrund, dass die Population von Przewalski-Pferden, die in Zoos lebt, auch koordiniert wird durch ein sogenanntes Erhaltungszuchtprogramm. Und die Koordinatorin dafür, die sitzt in Prag. Und Prag hat historisch gesehen auch schon eine sehr erfolgreiche Geschichte mit Wiederansiedlung von Wildpferden in der Mongolei. Und deswegen ist das auch der leitende Partner für eben die Zusammensetzung von Wildpferden, die für die Wiederansiedlung geeignet sind. Die müssen dann vorher zusammen eine Quarantäne absolvieren und dann eben auch tatsächlich bis nach Kasachstan transportiert werden. In Kasachstan selbst wird dann das Projekt weiter, oder was heißt das Projekt, aber dann kommen einfach weitere Partner ins Spiel. Das ist einerseits wieder das Umweltministerium von Kasachstan, die Association for Conservation of Biodiversity of Kasachstan, das ist unsere Partner-NGO, und natürlich die ZGF.
Und welche Rolle haben die einzelnen Partner dann genau? Du hast schon gesagt, die Zoos selber stellen die Tiere quasi, die gezüchtet werden. Auch finanzielle Zuschüsse, oder?
Ja, Zoos, ganz unabhängig von denen, die ich bis jetzt schon genannt habe, die das Tier, also das Przewalski-Pferd in ihrer Tiersammlung haben, unterstützen das Projekt finanziell. Und das ist tatsächlich unsere stärkste Quelle von Spenden und finanziellen Mitteln geworden, die sehr, sehr wichtig sind in so einem sehr komplexen und großen Projekt. Genau, das heißt, ohne die Zoos würde jetzt die Wiederansiedlung von Przewalski-Pferden in Kasachstan nicht funktionieren.
Da mache ich noch einen kleinen Werbeblock. Auch über die Auswilderung von Przewalski-Pferden haben wir schon einen Podcast gemacht. Unter anderem mit Dr. Annette Klein, die mittlerweile bei uns Tierärztin ist, damals noch Tierpark Berlin. Auch hörenswert. Eine Sache sollten wir aber noch klären, so als, ich bin ja nicht so der Pferdemensch. Die mich kennen, wissen, Affen finde ich toll, da kann ich dir viel drüber erzählen. Für mich sind Pferdeartige alle so ein bisschen ähnlich. Warum bringen wir jetzt zwei doch recht ähnliche Spezies wieder zurück? Warum Przewalski-Pferde und Kulane zum Beispiel?
Ja, das ist eine gute Frage, denn hier muss man ein bisschen ins Detail schauen. Denn obwohl das beides Pferdeartige sind oder eben Equiden sind, haben sie doch einen unterschiedlichen Einfluss auf das Ökosystem. Die Przewalski-Pferde zum Beispiel haben einen sehr engen Herdenverband und leben eher mal relativ verlässlich so in demselben Gebiet und haben hier dort einen sehr starken Einfluss, eben auch durch Aufbrechen vom Boden, durch das Schlagen von Hufen. Genau, hier ist jetzt ein Video, das ich mal eingefügt habe, von einer Überwachungskamera im Gehege. Das können wir mal abspielen, denn hier ist ganz schön zu sehen, was das Przewalski-Pferd hier mit einer zugefrorenen Eisdecke kann, was jetzt zum Beispiel ein kleineres Tier nicht mehr könnte. Spielt es schon? Ah, jetzt. Genau, sie möchte hier an das Wasser rankommen, kratzt ein bisschen und plötzlich bricht sie ein. Und das ist nicht so schlimm für das Przewalski-Pferd, aber durch ihre, durch ihre schiere Größe kann sie eben die Eisdecke trotzdem noch durchbrechen und macht dadurch das Wasser auch wieder zugänglich für kleinere Spezies. Genau. Aber nochmal zurückzukommen auf diese Unterschiede zwischen Przewalski-Pferden und Kulanen, ist eben zu betonen, dass die Kulane viel, viel weitere Distanzen zurücklegen als die Przewalski-Pferde durchschnittlich und dadurch auch die Pflanzensamen von den Pflanzen, die sie fressen, über sehr weite Distanzen mit verteilen können, während die Przewalski-Pferde relativ stationär bleiben.
Also haben alle drei großen Pflanzenfresser quasi ihren eigenen Job, den sie gefälligst mal wieder übernehmen sollen in der Steppe.
Ja, das wäre sehr schön.
Wie kann man denn diese Arbeit von euch jetzt da vor Ort unterstützen? Werbeblock Nummer 3, glaube ich.
Also, unterstützen kann man das Projekt natürlich darüber spricht, dass man es mit seinem Umfeld teilt und natürlich auch, indem man, wenn man kann und wenn man möchte, uns finanziell mit unterstützt. Denn all diese Dinge, die wir umsetzen vor Ort, die Gehege, die wir bauen, die Ranger, die wir anstellen, das kostet alles Geld. Und jetzt vor 2 Wochen erst gab es wieder einen unvorhergesehenen Vorfall, dass bei der Schneeschmelze, die gerade in Kasachstan stattfindet, Schneemengen relativ schnell geschmolzen sind, weil die Temperaturen schnell gestiegen sind und dadurch einige der Gehege teilweise geflutet wurden. Also es ist den Tieren nichts passiert, es ist auch den Menschen vor Ort nichts passiert und die Wassermassen sind inzwischen auch wieder zurückgegangen. Aber trotzdem wurden einige der Gehege einfach zerstört, die jetzt zusätzlich wieder aufgebaut werden müssen. Und das sind einfach auch Kostenpunkte, die wir dann durch Spenden und so flexible Zuwendungen besser bewältigen können.
Wie kann ich denn spenden oder wo?
Spenden könnte man zum Beispiel über den QR-Code, der auf jeder von diesen kleinen Kärtchen überall drauf sind. Das leitet einen dann weiter an die Website der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und da werden dann die Spenden direkt weitergeleitet an das Projekt.
Und wann geht's für dich zurück nach Kasachstan?
Wenn die Bedarfe des Projektes das verlangen, und das könnte eventuell Ende April schon wieder sein, denn dann werden die Przewalski-Pferde mit GPS-Sendern ausgestattet und das ist immer eine sehr intensive Angelegenheit, in der ich damit unterstützen und helfen kann.
Und vielleicht nochmal eine persönliche Frage zum Ende. Wie siehst du die Zukunft der Steppe? Guckst du optimistisch in die Zukunft der Goldenen Steppe?
Insgesamt sehe ich die Zukunft der Goldenen Steppe schon sehr vielversprechend und schaue optimistisch in die, ich würde nicht sagen optimistisch, sondern positiv realistisch in die Zukunft. Aber mir ist natürlich auch klar, dass es ein sehr langer Weg ist. Wie immer im Naturschutz dauert alles sehr lange und deswegen ist es super, mit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt einfach weiterhin dabei zu sein.
Super, vielen, vielen Dank. Erstmal danke für das Interview. Ich bin mir sicher, dass hier aus dem Publikum vielleicht noch ein paar Fragen kommen und da würde ich sozusagen jetzt einmal die Runde öffnen, ganz kurz.
Ich möchte gerne noch, bevor wir die Runde öffnen, worauf ich mich sehr freue, würde ich gerne noch einmal einen ganz, ganz herzlichen Dank aussprechen an alle Zoos. Also das sind jetzt hier alle Zoopartner, die das Projekt unterstützen, zusammengetragen. Es sind wirklich sehr viele. Und das zeigt nochmal, wie wichtig auch hier die Zusammenarbeit ist. Und genau, ohne diese wertvollen Unterstützer und Partner wäre die Arbeit, die wir vor Ort leisten können, nicht möglich. Deswegen wollte ich hier nochmal ein ganz ausdrückliches und herzliches Dankeschön aussprechen. Abseits von den Zoos natürlich auch für unsere privaten Unterstützerinnen und Unterstützer, Stiftungen und alle, die uns in unserer Arbeit stärken.
Ich denke, dafür und auch für das Interview können wir mal einmal klatschen, alle zusammen. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Da hinten ging direkt eine Hand hoch. Wiederholt die Frage noch mal einmal kurz für alle. Die erste war, ob es Klimaveränderungen gibt oder genau Daten über Klimaveränderungen im Gebiet.
Also die Datenlage zu den Klimaveränderungen im Gebiet kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif liefern, aber es ist allein in den letzten Jahren schon sehr deutlich geworden, dass zum Beispiel diese Überschwemmungen ein Phänomen sind, die so in den letzten Jahrzehnten nicht beschrieben waren und die jetzt quasi schon zum zweiten Jahr in Folge auftreten. Also es gibt tatsächlich auch in der Zentralsteppe schon Hinweise auf Auswirkungen von klimatischer Verschiebung.
Dann war die zweite Frage, wir haben von Schutzgebieten gesprochen, ob es auch ungeschützte Bereiche gibt oder wie die Ausdehnung der Schutzgebiete vielleicht auch ist.
Ja, danke schön für die Frage. Das ist tatsächlich eine sehr interessante und wichtige Information, denn das Projektgebiet, mit dem sich die Altindaler Conservation Initiative befasst, umspannt 700.000 Quadratkilometer. Also das ist ein wahnsinnig riesiges Gebiet. Das ist ungefähr doppelt so groß wie Deutschland. Aber natürlich ist es nicht möglich, flächendeckend überall Schutzmaßnahmen durchzuführen. Deswegen gibt es strategisch an besonders wichtigen Arealen in diesem großen Gebiet tatsächlich eingerichtete Schutzgebiete, die dann unter Ranger-Kontrolle stehen und zwischen diesen Schutzgebieten dann sogenannte Jagdkorridore, die sind quasi angepachtet, aber da findet keine tatsächliche Jagd statt. Es ist aber tatsächlich so effektiv dann auch ein Gebiet mit einem gewissen Schutzstatus, auch wenn es jetzt kein staatlicher Titel in dem Sinne ist. Und dieses Netzwerk aus Gebieten mit erhöhtem Schutzstatus und Ranger-Patrouille umspannt ungefähr 40.000 Quadratkilometer.
Und wie diese Schutzgebiete angelegt sind, da kommen zum Beispiel dann die Saiger mit ihren GPS-Sendern ins Spiel. Und die dritte Frage war dann noch nach den Pflanzen, die gefressen werden, ob die auch untersucht wurden.
Ja, das ist auch eine sehr wichtige und interessante Frage, die wir aber zu diesem Zeitpunkt wirklich noch nicht beantworten können, weil dafür die Tierzahlen von wieder angesiedelten Kulanen und Przewalski-Pferden noch zu gering ist, um tatsächlich eine belastbare Information zu haben. Daraus ziehen zu können, welche Pflanzen bevorzugt und welche gemieden werden. Und dadurch, dass diese beiden Spezies seit 100 bis 200 Jahren in dieser Landschaft überhaupt nicht mehr vorhanden waren, gibt es auch keine historischen Daten in dem Sinne, auf die man sich beziehen könnte. Genau. Aber das ist ein Forschungsthema oder eine Forschungsfrage, die uns in Zukunft natürlich beschäftigen wird, welchen Einfluss diese Tiere dann auf die Pflanzenzusammensetzung dann auch haben werden.
Wiederhole die Frage nochmal kurz. Genau. Die Frage war nach dem Unterschied zwischen Kulanen, also Wildeseln, und dann den in unserem Fall domestizierten Hauseseln im Vergleich zum Wolf oder in der Konfrontation zum Wolf.
Danke schön für die Frage. Tatsächlich bewege ich mich hier auch so ein bisschen im Gebiet der Spekulation, weil es jetzt keine Videoaufnahmen oder keine Beweise gibt von einer tatsächlichen Konfrontation in dem Sinne. Was ich nur sagen kann, ist, dass wir einen Hengst in der Steppe haben, der schon seit einigen Jahren freiläuft und auch besendet ist, sodass wir seine Position regelmäßig kontrollieren können. Und der ist einzelgängerisch, also allein unterwegs und hat jetzt schon eben mehrere Jahre in Folge alleine in der Steppe überlebt. Und ich durfte auch bei einem Kontrollausflug der Ranger mit dabei sein, wo eben die Position des Tieres und sein Zustand kontrolliert wurde. Und da waren um die Spuren des Kulans herum überall immer Wolfsspuren. Also tatsächlich sind die Wölfe Teil der Steppe. Und natürlich verfolgen sie oder folgen zumindest dem Kulan oder den Kulanen in der Landschaft, aber trotzdem ist er auch alleine in der Lage gewesen, jetzt seit einigen Jahren dem Stand zu halten.
Genau, die Frage war nach den GPS-Sendern, wie die beschaffen sind und was für Daten die liefern.
Also die Informationen von dem GPS-Sender sind in erster Linie schon einfach der Standpunkt des Tieres, aber es gibt dann auch Sender, die zusätzlich Beschleunigungsenergien wahrnehmen und damit einen Rückschluss auf die Tätigkeit des Tieres geben. Also wenn ein Tier zum Beispiel den Kopf senkt, würde das aufgezeichnet werden und dann kann man davon ausgehen, dass es grast. Oder wenn es sich lange nicht bewegt, könnte man davon ausgehen, dass es schläft, das Tier. Und das sind, also dieser Beschleunigungssensor, der ist eigentlich bei fast jedem GPS-Halsband, das wir verwenden, immer mit inbegriffen. Aber sowas wie Puls und Temperatur wird in der Regel nicht mit aufgezeichnet.
Darf ich da noch was zu ergänzen? Auch dafür zum Beispiel sind die Zoos extrem relevant, weil diese GPS-Halsbänder, die mehr Daten noch aufnehmen als die reine Örtlichkeit, wo sich das Tier befindet, müssen kalibriert werden. Die müssen ja quasi lernen, was bedeutet diese Bewegung, was macht das Tier gerade, und das macht man an Zootieren. Wir hatten hier auch mal eine Studie, die das vom Forschungsmuseum König in Bonn, die das bei unseren Steinböcken zum Beispiel gemacht hat. Das heißt, es wurde einem Steinbockweibchen hier so ein Halsband angelegt. Das wurde dauerhaft beobachtet und es wurde quasi ständig notiert, das Tier trinkt, das Tier frisst, das Tier bewegt sich, das Tier ruht. Und dann kann man dem Sender entsprechend die Daten übermitteln, die er dann braucht, um dann hinterher zu lernen, okay, wenn ich mich so und so bewege, dann frisst das Tier gerade was, dem ich angelegt wurde. Das funktioniert nämlich nicht ganz so gut bei wildlebenden Steinböcken, die irgendwo durch die Berge springen. Ich wiederhole auch noch mal kurz, genau, es geht darum, wie werden die Przewalski-Pferden in dem Fall vorbereitet, wenn sie in menschlicher Obhut, also in Zoos, aufgewachsen sind, um dann in der Steppe zu überleben.
Ja, danke schön für die Frage. Das ist auch ein sehr wichtiger und großer Teil unserer Arbeit vor Ort, denn die Przewalski-Pferde und die Kulaner auch verbringen mindestens einen Winter erstmal komplett in Gehegen, in sogenannten Eingewöhnungsgehegen, wo sie dann nochmal genau beobachtet werden in ihrem Verhalten und auch zugefüttert werden können im Winter. Sie werden dort entwurmt und das ist einfach sehr wichtig, denn die Tiere kommen schon aus einer sehr anstrengenden und stressigen Situation natürlich, die sehr viele Energieressourcen der Tiere aufbraucht, sodass sie eigentlich diese Unterstützung im ersten Winter mindestens dringend benötigen, die sie, wenn sie irgendwann an dieses Habitat und diesen Lebensraum gewöhnt sind, nicht mehr brauchen. Das heißt, es handelt sich hier um einen sogenannten Soft Release, dass man die Tiere zwar schon in dem Lebensraum, in dem sie dann später frei sein werden, hat, aber noch zusätzlich mit unterstützen und managen kann. Und wann sie dann tatsächlich in die Wildnis entlassen werden, kann man dann eben auch noch individuell anpassen, je nachdem, wie sich die Tiere so geben, ob sie stark genug sind oder ob man sie einfach lieber noch länger ein bisschen zufüttern möchte.
Die Frage ist, ob Przewalski-Pferde und Kulane miteinander interagieren im Grunde oder ob die sich meiden.
Zu diesem Zeitpunkt in dem Projekt können wir es für unseren Lebensraum in der Zentralsteppe Kasachstans noch nicht wirklich abschätzen, weil eben diese Situation effektiv noch nicht in der Wildnis besteht. Also die Przewalski-Pferde, die vor Ort sind, die sind aktuell immer noch im Gehege. Und die Kulane, die in direkter Nähe sind, sind auch noch im Gehege. Das heißt, hier ist noch keine Dynamik möglich. Aber das ist tatsächlich auch etwas sehr Interessantes, was abzuwarten bleibt, ob sich die Tiere dann in komplett unterschiedliche Lebensräume oder unterschiedliche Gebiete der Zentralsteppe dann aufteilen oder ob sie tatsächlich dieselben Räume wählen.
Ich wiederhole, die Tiere, die ausgewildert werden, die Przewalski-Pferde, haben die sich vorher schon kennengelernt oder müssen sich dann vor Ort erst zu einer Gruppe zusammenraufen?
Bei den Przewalski-Pferden ist es tatsächlich so, dass die Tiere sich vorher bereits kennen, weil sie in den europäischen Zoos und Przewalski-Pferdehaltungen zusammen in einer Quarantäne erstmal befinden, für mindestens 3 Monate, denke ich. Und in dieser Zeit natürlich auch beobachtet werden kann, wenn es dort Individuen gibt, die sich gegenseitig gar nicht leiden können, dann würde man die jetzt auch nicht zusammen aussiedeln unbedingt, wenn man einfach davon ausgehen kann, dass es hinterher Konflikte gibt. Also da hat man schon einen gewissen Einfluss darauf. Bei den Kulanen allerdings ist das eine andere Geschichte, weil man hier wilde Gruppen von Kulanen einfängt und man hier einfach nicht schon lange im Voraus selektieren kann. Da muss man dann auf die Sozialkompetenz der Tiere vertrauen.
Genau, die Frage war, wie akzeptiert die Naturschutzaktivitäten in der lokalen Bevölkerung sind.
Vielen Dank für diese Frage, das ist auch sehr wichtig. Und natürlich ist keine Naturschutzarbeit langfristig von Erfolg gekrönt, wenn die Lokalbevölkerung nicht selbst dahinter steht. Die Menschen, die ihr ganzes Leben dort selber mit der Wildnis verbringen. Und wir haben hierfür auch ein spezielles Programm und unsere Mitarbeiter oder Kollegen in Kasachstan beschäftigen sich vor allem mit Jugendlichen und Schulkindern, um eben Themen von Umweltbildung und Wildnis und vor allem diesen drei Säugetieren in das Bewusstsein der Jugendlichen zu bringen und auch eine gewisse Liebe für ihren Naturraum zu stärken. Einerseits natürlich mit den Jugendlichen, aber andererseits sind sie auch immer da für die Fragen und Belange von den erwachsenen Bewohnern der Steppe, die sich natürlich ihre Gedanken auch machen, weil sie selber oft von dem Land leben und selber Vieh haben und hier schon ganz früh mögliche Konflikte ausgeräumt werden können. Und generell sind Wildpferde und Kulane und auch die Seigerantilopen zumindest in Legenden und Volksmärchen der Bevölkerung immer sehr vertreten und schon einfach traditionell begründet sehr wichtig für die Identität der Lokalbevölkerung.
Vielen Dank, Anne.